Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Guten Tag, liebe Franziska.
Hallo, liebe Claudia.
Da sind wir wieder. Ein letztes Mal nämlich vor unserer Sommerpause. Bevor wir nämlich mit unserer Nummer 34 am 8. September wieder neu starten und frisch starten.
Genau.
Ist doch eine gute Idee, ne?
Das ist eine super Idee.
Und ich habe den Eindruck, es ist noch was offen. Denn es ist offen, ich habe bei der vorletzten Sendung, glaube ich, habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne, ich muss nochmal sagen, was wir für eine Gesellschaft sind. Wir sind nämlich in der ganzen Reihenfolge. Wir sind eine anonymisierte, distanzierte, aufgeklärte, materialistische, atheistische, sinnlose Klugscheißergesellschaft.
Bah! So, und jetzt hast du aber das alles neben das Mikro hergesprochen. Jetzt hoffe ich mal,
dass das alles
auch so angekommen ist.
Genau. Und da ist mir nämlich noch ein Gedanke gekommen im Nachhinein, den hatten wir auch, glaube ich, bei unserem letzten Treffen. Da haben wir über dieses, oder da habe ich was gesagt, wie vielen Menschen das ganz große Schwierigkeiten macht, wenn ihre Lieben im Kühlfach landen. Und dass sie sagen, das möchte ich nicht. Und das ist eine unerträgliche Nummer. Das können wir vielfach nachvollziehen. Aber wir waren ja auch letztes Mal nochmal bei der Tubus-Geschichte dabei. Also bei dem, wie mit Verstorbenen umgegangen wird. Und ich glaube, dass auch in Pathologien oder in irgendwelchen, es geht ja nicht nur um Pathologien, sondern in Krankenhäusern und so weiter und so weiter und so weiter, dass alle verstehen, vielleicht nicht alle, aber die meisten verstehen können, dass es den Trauernden Schwierigkeiten machen kann, wenn ihre Lieben im Kühlfach landen. Aber der Gedanke, dass es den Toten etwas ausmachen könnte und für die Toten etwas bedeuten könnte, der ist bei uns in der Gesellschaft nicht existent. Und ich möchte so gerne im Sinne von Sterbeheilkunde, dass sich etwas Sinnvolles entwickelt, sodass wir vielleicht sagen, was denn, wenn das für die Toten, für die Verstorbenen auch eine Bedeutung hat? Wenn der Gedanke mal eingepflanzt werden würde, dann müssten wir doch auch anders mit den Toten umgehen. Und das ist natürlich wieder, wie war das, Hüben und Drüben? Das ist genau das, womit wir es zu tun haben. Und ich hoffe sehr, dass sich etwas Neues entwickeln kann und wird.
Ja, dazu haben wir ja schon letztes Mal den runden Tisch erwähnt. Da hoffe ich mal, das war ja ein schöner Impuls, dass da eine mir bis hin unbekannte Bestatterin sich gemeldet hat. Und ja, hier jetzt nochmal mein Aufruf. Wer von Bestattern und Bestatterinnen uns hier zuhört, meldet euch gern, wenn ihr interessiert seid. Wir sind im Begriff, so einen runden Tisch zu gründen, wo man sich vielleicht, ich würde jetzt mal schießen, vielleicht können wir das ja hinkriegen, dass wir uns im Oktober oder im November mal treffen.
Die sagen das, meine Bayern, haben sie mir beigebracht. Schauen wir mal. Mal gucken, bis wir dann konkret werden können, ne? Genau. Ja, ne, wir haben auch über diese Sinnhaftigkeit gesprochen von Tätigkeiten. Und die Sinnhaftigkeit von Tätigkeiten, ich merke das ab und zu, wenn Menschen sich für die Fortbildung bei mir interessieren, dass die sagen, ich möchte mit meinem Leben nochmal irgendwas Sinnvolles tun. Weil so vieles, wenn jemand lange, lange in einem Berufsleben steht, dass sie sagen, was mache ich hier eigentlich? Hat das überhaupt einen Sinn, was ich tue? Ich möchte irgendwas Sinnhaftiges tun. Und wir haben, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, wie viele alt gewordene Menschen immer weniger tun.
Darüber haben wir sogar gerade in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen, dass das dass die Tätigkeit, wenn sie denn eigentlich nicht mehr abgefragt wird, ja, wenn ich etwas koche und es isst aber niemand, was ich koche, wenn ich etwas stricke, es trägt aber niemand das, was ich gestrickt habe. Also wenn ich sozusagen da nicht mehr eingebunden bin, dann bin ich natürlich auch nicht mehr so motiviert.
Ja, klar.
Das zu tun.
Dann wird's ja nicht gebraucht. Das heißt, wenn es heißt, irgendwie, die Socken brauchst du nicht mehr zu stopfen, weil die kriegst du im Grunde genommen doch billig neu gekauft, dann gehört das natürlich mit dazu. Aber an dem Thema waren wir ja auch schon. Aber ich gehe jetzt nochmal auf das Thema Älterwerden ein.
Hm.
Und dieses Älterwerden heißt im Grunde genommen, dass älter werdende Menschen, ganz besonders dann, wenn sie aus dem normalen Alltag rausfallen, mehr mit sich selbst konfrontiert sind, und eigentlich hätten wir die gerne als Gesellschaft die ein bisschen zur Seite geschoben.
Ja, dafür gibt's ja jetzt den Fernseher, ne? Und ja, jetzt nicht erst heute, sondern schon sehr lange. Und das ist, glaube ich, leider eine Kiste, die vielfach bei den Menschen, die Menschen in so einer Art komatösen Zustand zum Teil hält. Also ich habe das vielfach gesehen, gerade beim ganz alten Menschen, weil das natürlich die Verbindung so ein bisschen zur Welt ist, zur Außenwelt. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr in sich, dass man eben in eine Passivität verfällt, die fast was Depressives dann kriegen kann. Ne?
Und damit diejenigen das aushalten, bekommen sie natürlich eine ganze Reihe an Psychopharmaka. Das heißt, und wir schieben sie natürlich auch gerne ein bisschen weg. Ich habe das so miterlebt, oder das beobachte ich schon seit längerer Zeit, dass jüngere Menschen oftmals bei Altgewordenen sagen, Mensch, können die nicht einkaufen gehen, wenn die Zeit haben? Die haben doch mehr Zeit als wir. Können die dann nicht einkaufen gehen und nicht hier die mit ihrer Langsamkeit die Wege verstopfen? Und das Erste, was ich dann immer denke, ist, wieso, die haben doch die Möglichkeit, die sind freie Menschen, die können doch einkaufen gehen, wann sie wollen.
Aber ganz ehrlich, ne, da muss ich jetzt mal sagen, also ich bin jetzt demnächst 57 Jahre alt und habe mich schon mal ertappt, dass ich auch ich an der Kasse jetzt aufgrund von schlechter werdendem Augenlicht dann da so, hätte ich nie gedacht, so Münzen auf der Hand habe und nicht mehr erkennen kann, welche das jetzt sind, und auch schon mal der Kassiererin jetzt wirklich noch gar nicht lange her meine offene Hand hingehalten hat. Sie soll sich selber nehmen, was sie braucht.
Genau.
Und das ist ja dieses, ne, wo Menschen in der Kasse dann ungeduldig werden und finden, irgendwie geht das nicht mal schneller. Und es geht ja heute schon so schnell mit diesen Karten, die man da jetzt als Bezahl und jetzt ja schon das Handy sogar vorhält.
Ja.
Ja, aber das ist ja schon, das geht ja jetzt schon in so eine Richtung Altersmobbing, ne? Oder Altersrassismus,
ja, das ist der
was du da.
Der Fachbegriff ist dafür Ageism.
Ageism.
Also Altersrassismus. Das heißt, wir schieben sie an den Rand. Und ich habe neulich so eine Situation erlebt, dass dann irgendjemand sagte, mein Gott, die können doch das dann machen, die haben mehr Zeit als wir. Und dann drehte sich eine andere Frau um und hat gesagt, nein, die haben weniger Zeit als wir. Und das stimmt absolut, weil diejenigen, die alt und älter werden, die wissen ganz genau, dass die Zeit, die vor ihnen liegt, kürzer ist, viel, viel kürzer ist und für immer kürzer wird als die Zeit, die eben halt hinter ihnen liegt. Und das heißt, und da wir mit dem Thema natürlich auch nicht konfrontiert werden wollen, schieben wir die alten Menschen ganz gerne ein bisschen weg. Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben als Gesellschaft Sichtweisen alten Menschen gegenüber, die liegen im Bett und können gar nichts mehr. Die sind von der Pflege abhängig und am Tropf abhängig. Und die anderen machen Segelreisen. Kreuzfahrt. Und daran teilen wir es ein. Das heißt, ich denke immer, Menschen, die älter werden, die müssen ihren Platz einnehmen. Nee, die müssen ihn erstmal definieren. Einnehmen und aufrecht verteidigen. Sonst sind die raus aus dem Spiel, wo ich manchmal mit viel Mitgefühl denke, wie machen das 85-Jährige ohne Computererfahrung, sich ein einfaches Ticket für die Bahn zu holen? Die sind nicht computerfähig.
Ja, gut, aber das wird ja jetzt sukzessive immer in Anführungsstrichen besser. Also, weil der Computer einfach auch jetzt schon unter den 80-Jährigen, denke ich mal, angekommen ist, und auch das Handy ist ja wirklich inzwischen fast allgegenwärtig. Ich kenne so viele alte Menschen, die erstaunlicherweise mit einem iPad doch noch gelernt haben, umzugehen. Stimmt. Aber es ist ja auch einfach erstaunlich, wie wenig das Wissen und die Erfahrung, sprich Wissen plus Erfahrung gibt eventuell eine Art von Weisheit, wie wenig das offensichtlich von Interesse ist in unserer Gesellschaft. Also das begegnet mir immer mal wieder, dass alte Menschen eigentlich traurig darüber sind, dass irgendwie keiner was von ihnen wissen will.
Ja, bis hin dazu, dass mir eine alt gewordene Dame, die in ein betreutes Wohnen gezogen ist, gesagt hat, hier kamen junge Leute und haben meine Möbel gebracht aus meiner Wohnung. Und ich stand da am Eingang und haben die gesagt, geh mal aus dem Weg, Alzi.
Alzi. Das ist so eine
Alzi ist die Abkürzung von Alzheimer, ne?
Genau.
Nicht von alt, sondern von Alzheimer.
Genau. Genau. Und das ist eine Sache, das ist weniger gefragt und ich glaube vielleicht, dass wir damit, wenn wir uns mit Altwert beschäftigen würden, dann wäre es doch im Grunde genommen so, dass uns das Näherkommen des Todes auch bewusst werden würde. Und gleichzeitig habe ich gestern mit einer Diversity-Trainerin gesprochen, die mir gesagt hat, sie hat immer den Eindruck, dass diejenigen, die am meisten das Gespräch und die Sensibilisierung für Diskriminierung brauchen würden, am wenigsten darüber sprechen wollen. Und so habe ich manchmal den Eindruck, geht's uns auch. Wenn wir uns mit dem Thema Tod beschäftigen, wenn wir uns mit dem Älterwerden beschäftigen, kommen wir vielleicht gar nicht drum rum, uns damit zu beschäftigen, dass unser Leben endlich ist.
Da fällt mir gerade ein, dass vorletzte Woche der Direktor einer großen, sehr feinen Seniorenresidenz in Hamburg auf mein Angebot hin mit Menschen zum Thema Sterbevorbereitung offen einfach ins Gespräch zu gehen, sehr kategorisch abgelehnt hat mit dem Spruch, Menschen über 80 wollen nicht übers Sterben reden.
Mhm. Ich meine, ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich in einer, da habe ich sehr schöne Räume in Duisburg gehabt, in einer alten Einrichtung und habe einen Vortrag gehalten zu meinem Thema und habe große Plakate aufgehängt, die sind in sehr freundlichen Farben und dann ist eine alte Dame vorbeigelaufen mit dem Rollator und hat gesagt, was ist denn das? Und habe ich gesagt, ja, ich halte zu dem und dem Thema einen Vortrag. Och, sagt sie, das brauchen wir ja nicht. Und ist weitergegangen.
Ja.
Sehr freundlich. Aber das ist, ja.
Aber das sind die beiden ganz großen Tabuthemen.
Genau.
Der Tod und die Demenz.
Total.
Das weiß ich, dass alte Menschen tatsächlich. Also ich spreche jetzt von denjenigen alten Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, beziehungsweise zumindest noch als Kinder damit in Berührung gekommen sind. Und dahin führt ja auch gewissermaßen die Unfähigkeit, würde ich ja mal sagen, oder das Trauma des Sterbens sitzt da ja ganz stark im Kriege, dass eben so viele Menschen damals gestorben sind. Ich glaube, wir haben das auch schon mal einmal erwähnt. Sollten wir uns hin und wieder wiederholen, es lässt sich einfach nicht ändern, weil das so dynamisch ist, wie wir hier sprechen. Und es ist ja auch immer wieder neu aus unterschiedlichen Perspektiven interessant, dass es damals eben so war, dass unter den Deutschen, weil besonders die Deutschen haben tatsächlich das ganz große Problem mit dem Sterben. In vielen anderen Ländern gibt es noch immer eine lebendige Sterbekultur. Die ist uns ja leider total verloren gegangen, dass damals eben ganz, ganz viele junge Männer und Söhne in den Familien gefallen sind im Kriege. Und dann durfte man ja noch nicht einmal richtig trauern, weil die Schuldfrage immer mehr in den Vordergrund trat, dass plötzlich deutlich wurde, wie viele Menschen jüdischer oder kommunistischer oder was auch immer Abstammung beziehungsweise Einstellung da zu Tode gekommen sind durch, das wissen wir ja, martialische Art und Weise. Und da ist, glaube ich, ein richtig schlimmes Trauma entstanden, weil man noch nicht mal trauern konnte.
Das heißt, der Tod wurde irgendwie so ein bisschen weggedrückt und dem wurde gar nicht mehr Raum gegeben. Und das gepaart mit dieser sehr stark durch unser Industriezeitalter werdenden materialistischen Lebenshaltung, die ja in unserer ganzen Konsumgesellschaft stärker und stärker aufgezogen ist, führt wohl dazu, dass dieses Thema eben eine richtige Schranke ist.
Zumal es ja eben halt auch noch eine richtige Sterbehierarchie gab. Wer also ganz normal vielleicht an einer Altersschwäche mit einer Lungenentzündung gestorben ist, die hatten einen schlechteren Stand als die, die auf dem Feld gefallen sind. Mhm. Also das heißt sozusagen auch da eine Hierarchie und gleichzeitig hast du vollkommen recht.
Auch noch Sterbemobbing.
In den Ländern, in denen noch ein kleines bisschen ein geistiges Weltbild herrscht, in den Ländern findest du auch noch sehr viel mehr Ansätze, was eine Sterbekultur angeht. Und das ist natürlich je materialistischer, desto weniger, nicht ohne Grund.
Also ich erlebe das tatsächlich in meinen Kursen mit Pflegenden in Heimen, dass die Pflegenden ja häufig aus immer ferneren Ländern kommen, weil in Deutschland der Pflegenotstand so groß ist. Und wenn ich dann so rumfrage, das ist meistens so ein bisschen der Auftakt, dass ich dann frage, ja, wie ist es denn, ne? Wenn da aus verschiedenen Ländern die Menschen sitzen, wie ist es denn bei euch? Und dann werden die tollsten Geschichten erzählt.
Ja.
Wie nah der Verstorbene da kommen darf und wie sie das wirklich liebevoll und ganz traditionell da befeiern. Und dann kommt irgendwann die Reihe, nachdem wir schon ganz kunterbunt in der Welt herumspaziert sind, kommt die Reihe an den Deutschen oder die Deutsche, die im Kreise sitzt. Und da stellt sich dann raus.
Gibt keine Antworten. Weißt du was, ich hätte ja zu gerne auch Lust, dass wir mal Menschen dazu, die eben halt noch ein geistiges Weltbild haben, die ganz woanders aus einer anderen Ecke kommen. Sowas möchte ich auch gerne. Solche Menschen möchte ich auch gerne einladen.
Mhm.
Kriegen wir hin, ne? Und jetzt kommt im Grunde genommen, jetzt kommt eigentlich erstmal unsere Sommerpause, ne? Sag mal, Franziska, was wirst du denn in deiner Sommerpause tun?
Ich bin mit ziemlicher Sicherheit auf der Biennale in Venedig.
Mein Neid. Wunderschön.
Ja, da muss ich erstmal meinen Hund unterbringen. Das sollte aber zu machen sein. Und dann ist das einfach eine wunderschöne Sache. Einmal nach Venedig und dann natürlich auch das Künstlerische hat natürlich da eine unglaubliche impulsgebende Kraft. Das in der Kombination ist das schon was richtig, richtig Tolles in Venedig. Und du?
Und ich werde zusehen, ob ich das richtig gut hinkriege. Ich habe richtig gut angefangen damit schon. Und zwar habe ich damit angefangen, dass ich mein Buch Lebe und lerne sterben, dass ich das überarbeite, damit es neu verlegt werden kann.
Lebe und lerne sterben?
Lebe und lerne sterben. Das kriegt auch einen neuen Titel. So, und was im Hintergrund zu hören ist, das ist die Klingel, die sagt Sommerpause. Eine schöne Zeit. Bis bald.
Ja, bis bald. Alles Liebe.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.